Ja, ich möchte mit uns heute Morgen ein wenig nachdenken über das Thema, wer bin ich? Gestern Abend habe ich ab und zu mal auf das zweite Programm geschaut. Da gab es dann die Verleihung der Goldenen Kamera. Und keine Berufsgruppe wie gerade die der Schauspieler sind von der Pike auf in der Lage, sich in eine andere Identität zu versetzen und die darzustellen. Nur an so einem Abend, ich habe ab und zu mal wieder reingeguckt, musste ich dann feststellen, da fallen alle Masken. Wenn einer die goldene Kamera bekommt, dann freut der oder sie sich tierisch. Das kann man richtig merken, das ist echt. Aber habt ihr mal, wenn ihr das schon mal gesehen habt, mal in die Gesichter derer geguckt, die da leer ausgegangen sind? Die haben all ihr Können und Beweis gestellt, um fröhlich reingucken zu können. Aber innen drin lief das genau das andere Programm ab. Und das hat man so irgendwo richtig gespürt. Wer bin ich eigentlich? Was ist meine Identität? Das ist die Frage. Und das hat etwas mit mir zu tun, mit meiner Umgebung, mit dem, was mich beeinflusst. Das hat was mit Gott zu tun. Gerade dann auch, wenn ich zu Gott eine sehr starke Beziehung habe. Meine Identität in Gott, das ist mein Thema. Was ist Identität? Es ist einmal vom Duden her eine völlige Übereinstimmung einer Person oder Sache mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Oder eine selbst erlebte innere Einheit der Person. Identität hat mit meiner Überzeugung und auch mit meinem Selbstverständnis zu tun. Wir als Gemeinde haben auch eine Identität. Die drückt sich im Glaubensbekenntnis aus, auch in dem, was wir zum Beispiel auch schon mal gehört haben. Wir haben einen Herrn, einen Gott und eine Taufe. Aber wer sind wir eigentlich? Wer bin ich? Was ist meine Identität? Und da ist es einfach auch wichtig, an seine eigene Persönlichkeit, seine eigene Entwicklung und Ausrichtung, seine Beziehungen nachzudenken. Und wenn man so bestimmte Jubiläen feiert, 20 Jahre, 30 Jahre, 40, 50, 60 Jahre, ja, dann denkt man so darüber mal nach, was war in den letzten 10 Jahren, was war in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren, wer bin ich eigentlich, was ist meine Identität? Bei der Goldenen Kamera sind die immer sehr froh, wenn sie noch nicht für ihr Lebenswerk geehrt werden, weil es bescheinigt ihnen, dass sie noch nicht so alt sind. Aber für die ist es auch wichtig. Aber was ist mein Werk? Wer bin ich? Was macht mich aus? Das ist so ein bisschen die Frage, die dahinter steht. Und ich möchte heute Morgen uns ein Stück näher führen in unsere Identität, die uns Gott gibt, die wir in Gott haben. Und das an verschiedenen Themen. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Gottes Freunde. Wir sind Erben Gottes. Und wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Wir sind wertvoll vor Gott und auch in sich. Wir sind geliebt und nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Das erste ist, wir sind Kinder Gottes. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, diese sind Kinder Gottes. Ein Kind Gottes wird man durch den Glauben, durch das Vertrauen zu Gott. In 1. Johannes 1, Vers 12 heißt es, wie vielen ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, die an seinen Namen glauben. Und das erste ist einfach bereit zu sein, ich nehme Gott auf. Ich öffne mich ihm. Ich bin bereit, ihm zu folgen und an seinen Namen zu glauben. Das habe ich auch schon öfters mal ausgeführt, dass eben Glauben auch Vertrauen, Treue und Gehorsam beinhaltet. Um Gott kennenzulernen, sich mit ihm zu identifizieren, ihm einfach auch Einfluss in mein Leben geben zu können, hängt damit zusammen, dass ich sein Wort kenne, dass ich ihm vertraue und dass ich diesem Wort auch treu bin. Und dann gibt Gott uns die Kraft, sein Kind zu werden. Wir merken aber auch, dass wir seine Kinder sind, wenn wir spüren, dass der Geist Gottes uns leitet. Wie werden wir aber durch den Geist Gottes geleitet? Einmal durch die Schrift, durch Gottes Wort. In 2. Timotheus 3, Vers 16 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Das ist ein Lernprogramm. Gottes Wort hat eine Auswirkung auf mein Leben. Und der geistliche Zustand von Menschen und auch eines ganzen Volkes liegt daran, ob sie die Bibel lesen. Und man kann eigentlich nur jede Motivation und jede Aktion unterstützen, die den Menschen dazu anleitet, Gottes Wort zu lesen. Es gibt auch Programme im Internet, wo man sich da anschließen kann, wo man einfach auch aufgefordert wird, jeden Tag ein bestimmtes Kapitel oder einen bestimmten Abschnitt zu lesen, um einfach darin auch weiterzukommen. Wenn der Geist Gottes mich leitet, dann durch sein Wort. Und es ist ein ganz wichtiges Element, dass ich dieses Wort auch lese, dass ich auf mich einwirken lasse. Und ich bin eigentlich immer wieder neu beschenkt, wenn ich selbst Gottes Wort lese. Nun muss ich das auch berufstätig machen. Ja, also es gibt eine berufstätige Lesung des Wortes Gottes und es gibt eine nicht berufstätige Lesung des Wortes Gottes. Die Grenze ist manchmal etwas grau und verschwommen. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass ich auch Bibeltexte nur für mich persönlich mal lese, in der Verbindung mit Gott. Und damit auch seine Leitung erfahre und seine Hilfestellung. Ich meine jetzt nicht die Losungen, ob die heute für meinen Tag passen, sondern einfach auch einen fortlaufenden Text. Oder das allgemeine Beschäftigen mit dem Wort Gottes. Gottes Wort prägt mich, es ist mir nützlich zur Lehre, es überführt mich von Schuld, es weist mich zurecht. Es ist eine Unterweisung, ein Lernprogramm, eine Pädagogik. Der zweite Aspekt, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Dadurch spüre ich, wie Gott mich leitet und erlebe Gottes Kindschaft. Und ich weiß, meine Identifikation, meine Übereinstimmung mit mir selbst liegt im Lesen des Wortes Gottes und im Austausch über das Wort und mit anderen Christen. Der dritte Aspekt ist das Gebet, meine Verbindung zu Gott durch Jesus Christus, dass ich einfach auch Vater sagen darf durch Jesus. Und der vierte Aspekt ist eben der Glaube, mein Vertrauen zu Gott, mein Treusein und Gehorchen Gott gegenüber. Und das bestimmt meine Identität, dass ich weiß, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin nicht ein Produkt des Zufalls oder auf meine eigene Weisheit und Kraft gestützt, sondern ich bin ein Kind Gottes. Der zweite Aspekt, wir sind Gottes Freunde. Johannes 15, Vers 50. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ein Vers davor, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ein Freund, eine Freundin ist manchmal wichtiger als ein Bruder oder eine Schwester. Freundschaft entsteht durch Vertrauen, durch Anteilnahme und durch Treue. Und Jesus ist auf uns zugekommen. Er hat uns zu seinen Freunden gemacht. Und einem Freund hilft man. Jesus möchte unser Freund sein, indem er uns offenbart, was kommen wird. Indem er uns offenbart, wer der Vater ist. Indem er uns den Vater gezeigt hat, unterstreicht er es und sagt, das macht man eigentlich nur den Freunden. Dass man den Vater offenbart. Und damit begründet er seine Freundschaft. Ich war mal bei jemandem eingeladen zu einem Termin und habe ihn besucht und habe geklingelt. Mir wurde aufgetan. Ich kam dann in sein Arbeitszimmer und man bat mich noch einen Moment zu warten. Der Gesprächspartner würde bald kommen. Ich saß dann da und guckte mich so um. Arbeitszimmer, Schreibtisch, Bücher, Schallplatten, Besprechungstischlein daneben. Plötzlich geht die Tür auf, ein kleiner Junge kommt rein, 8 Jahre, stellt sich vor mich hin und sagt, du wartest auf meinen Vater, ja? Ich sag, ja. Ja, mein Vater, der ist heute Morgen zum Angeln weg gewesen mit seinen Freunden. Und dann hat er mir erzählt, wie gerne sein Vater eigentlich auch angelt und dass seine Freunde ihm wichtig sind und dass er auch gerne kocht. Und ich guckte mich noch so weiter um und ich merkte dann, wie er weiter von seinem Vater erzählte, wie er mit ihm spielte, was er mit ihm machte, wo er ihn unterstützte, wie er ihm bei den Hausaufgaben hilft und so weiter. Und je länger der Sohn einfach sprach, umso mehr lernte ich den Vater kennen. Und dann guckte ich noch so ein bisschen in sein Arbeitszimmer rein, sah seine Schallplatten, Gershwin, Grieg, Mendelssohn, Bartholdy, aber auch Eric Clapton, also eine bunte Mischung, Bücher, historische Romane, Bildbände von verschiedenen Ländern. Aber das Wichtigste, was ich von ihm erfahren hatte, war das, was der Sohn mir erzählte. Und nichts anderes macht Jesus. Er erzählt uns vom Vater. Von seiner Barmherzigkeit, von seiner Güte, von seiner Treue, von seiner Liebe zu uns. Jesus hat uns den Vater gezeigt. Und nicht nur die Liebe, nicht nur die Barmherzigkeit, auch den Zorn Gottes. Und wir sind Freunde Jesu und Freunde des Vaters, weil uns Jesus den Vater offenbart hat, weil er ihn uns zeigt. Und ein dritter Aspekt ist, wir sind auch Erben Gottes. Also bist du nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, in Galater 4, Vers 7, so auch Erbe durch Gott. Der Mensch, der Gott vertraut, der gläubige Mensch, ist nicht mehr Sklave, ist nicht mehr Knecht. Er steht auch nicht mehr unter dem Gesetz. Er ist nun ein Kind Gottes mit allen Rechten. Weil Christus als Gottes Sohn der Erbe aller Reichtümer Gottes ist, ist der Christ Erbe Gottes durch Christus. Alles, was Gott gehört, ist im Glauben auch dem Menschen, der ihm vertraut, dem Christen zugeeignet. In den heutigen rabbinischen Schulen in Israel zum Beispiel ist es den Schülern nicht erlaubt, das Hohelied oder Hesekiel 1 zu lesen, ehe sie dann 40 Jahre sind. Mit 40 Jahren ist es ihnen erlaubt. Das Hohelied wird aufgrund seiner eindeutig sinnlichen Bildsprache für Jüngere als ungeeignet angesehen und Hesekiel 1 enthält eine Beschreibung der Herrlichkeit des unsagbaren großen Gottes, dass man eigentlich erst einem sehr erwachsenen Menschen zumuten kann. Und der Talmud, das ist die Auslegung des Alten Testaments und auch der Gesetze, berichtet, dass einmal jemand, der noch nicht 40 Jahre alt war, anfing, Hesekiel 1 zu lesen. Daraufhin kam ein Feuer aus der Buchrolle und verzehrte ihn. Gut, das gehört wahrscheinlich in etwas in die Rubrik der Mystik und der unwahrscheinlichen Geschichten. Aber das zeigt uns, dass ein Mensch unter dem Gesetz nicht eher als Mann anerkannt wird, bevor er nicht 40 Jahre alt ist. Aber das hat Jesus aufgehoben. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, nicht mehr unter den Geboten, nicht mehr zu den 1000 Zusatzgeboten noch über das Alte Testament. Das gilt eben nicht für Menschen, für die im Glauben stehen, unter der Gnade sind, denn sobald sie erlöst sind, gehört die ganze Erbschaft ihm. Sie werden wie Erwachsene, Mündige, Söhne und Töchter behandelt und sie dürfen die gesamte Bibel lesen, sich daran erfreuen und ihr gehorchen. Paulus schrieb das den Galatern. Die Galater hatten einst unter der Knechtschaft der Götzen gelebt. Als Heiden vor ihrer Bekehrung haben sie Bilder aus Holz und Stein angebetet, falsche Götter verehrt. Nun suchten sie sich eine neue Knechtschaft, die Knechtschaft des Gesetzes. Und Paulus macht ihnen deutlich, ihr seid von der einen Knechtschaft in die andere gegangen. Aber Christus hat euch frei gemacht. Ihr seid nicht mehr Knechte, sondern eure Identität ist, ihr seid frei und ihr habt ein Erbe in Gott. Das, was Gott gehört, gehört euch. Das, was für Gott wichtig ist, das ist für euch wichtig. Und das gehört mit zu der Erlösung, die wir in Christus haben. Dass wir nicht mehr unter dem Gesetz leben, sondern dass wir einfach auch frei sind von dem Gesetz. Nicht frei davon, Gottes Gebote zu halten. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber aus frei von der Haltung, dass ich mein Heil und meine Beziehung und meine Identität zu Gott aufgrund meiner Leistung, meines Haltens von Geboten gewährleisten könnte. Meine Identität, mein Erbe, das, was mir zusteht, meine Erlösung, meine Gemeinschaft mit Gott, ist ein Geschenk Gottes. Aus Liebe hat er mir das gegeben. Und das ist mein Erbe. Der vierte Aspekt ist der, wir sind gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. Epheser 1, Vers 3. Da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Orten in Christus. Segen bedeutet in der Grundbedeutung, jemanden etwas Gutes sagen. Wenn Gott uns segnet, dann sagt er uns etwas Gutes. Er belässt es nicht nur bei Worten. Er tut es auch. Und wenn wir mal in Ruhe mal Epheser 1, also das erste Kapitel des Epheserbriefes, mal lesen, dann können wir feststellen, dass das so eine Einleitung des Paulus ist in die Segnungen Gottes. Der Brief an die Epheser ist ja wahrscheinlich an mehrere Gemeinden gegangen, nicht nur an Ephesus, aber wahrscheinlich ist dann in Ephesus der Brief zum Schluss dann aufbewahrt worden. Es gibt also Übersetzungen, die diesen gleichen Text haben an die Epheser, wo steht dann einfach an die Gemeinden und keine Ortsbezeichnung. Und spätere Übertragungen, Abschriften, die wir auch haben, die besagen, dass das Wort Ephesus auch richtig hineingeschrieben worden ist. Aber es ging auch an Laodicea und andere Städte. Und deswegen auch nicht so sehr die persönliche Beziehung, die er sonst bei Briefen deutlich werden lässt, dass er persönlich einige Leute grüßt, das fällt da weg, weil es eben an mehrere Gemeinden war. Und wir haben ihn jetzt aber als Brief an die Epheser, weil er wahrscheinlich dort als letztes dann aufbewahrt wurde. Und er macht in diesem ersten Kapitel deutlich, dass wir Segnungen Gottes erhalten haben. In den himmlischen Orten, die vom Himmel her schon heute auf uns Auswirkungen haben. Und Was wir schon in dem Psalm 78 haben anklingen lassen, wird hier auch nochmal wiederholt. Meine Identifikation mit Gott hängt viel mit dem zusammen, was ich mit Gott erlebt habe und was er für mich getan hat. Und Paulus macht das deutlich, indem er sagt, er hat uns geschaffen. Er hat uns vor Grundlegung der Welt geschaffen. Er kannte uns schon, bevor wir geboren wurden. Und das ist eine unwahrscheinliche Hilfestellung, wenn es darum geht, wer bin ich eigentlich? Ich bin wertvoll und ich bin geliebt, weil einfach Gott schon mich geplant hat vor Grundlegung dieser Welt. Weil er da schon den Peter Schulde kannte und jeden einzelnen von euch. Und das Zweite, das ist die Erwählung. Er hat uns erwählt als seine Kinder. Und das ist sein Vorrecht. Und das ist auch wichtig für meine eigene Wertschätzung. Wer bin ich eigentlich? Ich bin von Gott erwählt. Nun kann man nicht durch die Welt gehen und sagen, du bist erwählt, du bist nicht erwählt, du bist erwählt, du bist nicht erwählt. Das geht nicht. Mit der Erwählung hat ein alter Lehrer aus der Bibelschule Wiedenest, Erich Sauer, gesagt, ist das wie mit einer Tür. Man geht auf diese Tür zu und da steht dann oben drüber über den Balken, kommet her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann geht man durch, schaut zurück und sieht dann in der gleichen Tür auf dem Balken, die ihr vor Grundlegung der Welt erwählt worden seid. Das ist ein Geheimnis. Gottes Handeln und meine Verantwortung. Ein Zusammenspiel. Wie zum Beispiel Gottes Wort und Menschenwort in einem. Wie Christus, Mensch und Gott zugleich. Erwählt und trotzdem auch für meine eigene Entscheidung für Gott verantwortlich. Und der dritte Aspekt eben der geistlichen Segnungen ist die Erlösung. Er hat uns erlöst. Wir, die wir es nicht schaffen konnten, die wir die Gesetze nicht halten konnten, die wir noch nicht mal in der Lage waren, die 10 Gebote zu halten. Jesus hat das in der Bergpredigt sehr deutlich gemacht. Viele missverstehen ja die Bergpredigt, indem sie denken, das wäre ein Programm für ihr Verhalten in dieser Welt. Das ist grundsätzlich verkehrt. Denn Jesus macht nur eins deutlich, bei allen Geboten in der Bergpredigt. Will er den Leuten deutlich machen, ihr könnt nicht aus eurer eigenen Kraft meine Gebote halten. Und da sagt er den Theologen der damaligen Zeit. Und deswegen braucht ihr mich. Aber die gingen genau andersrum vor und haben gesagt, wir haben alles gehalten. Paulus sagt, ich habe, wenn einer überhaupt das Gesetz gehalten hat, dann ich. Luther hat gesagt, ich habe alles gemacht, was ein Mönch machen musste und konnte. Es hat aber nicht gereicht. Und bis Paulus und Luther erkannt haben, es ist nicht meine Leistung. Und bis Nikodemus erreicht hat, es ist nicht meine Leistung. Es ist die Wiedergeburt, die nur Gott schafft. Es ist die Liebe Jesu, die einfach nur von ihm ausgehen kann. Und es ist nicht meine Leistung. Und damit die Theologen der damaligen Zeit es kapieren, hat Jesus einfach ein Gebot nach dem anderen aufgezählt und wir wissen alle, wir können diese nicht halten. Aber das wollte er damit bezwecken. Er wollte sagen, ja, deswegen braucht ihr mich, weil meine Erlösung euch frei macht, eure Identität gibt, eine Übereinstimmung in euch selbst, die euer Seelenleben gesund macht, die euer Verhältnis zu anderen Menschen gesund macht. Der weitere Aspekt ist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das heißt, Jesus hat das festgemacht in der Person Gottes, in der Dreieinigkeit, dass wir bewahrt werden auf den Tag, wo er wiederkommt, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Sind wir versiegelt? Sind wir geschützt? Und das ist meine Identität. Du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen, die Gott nur bereithält. Und du bist Erbe dieser Segnungen. Wir sind von Gott unwahrscheinlich hoch geschätzt, geliebt und geehrt. Wir sind wertvoll. Ich habe schon mal über diesen Vers hier gepredigt, aber ich möchte ihn nochmal auch als Erinnerung nochmal erwähnen. Weil du so wert bist vor meinen Augen, heißt es in Jesaja 43, Vers 3, musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Darum gebe ich Menschen an deiner Stadt und Völker für deine Seele. Du bist wertgeachtet in meinen Augen. Und das ist meine Identität. Ich bin geliebt und wertgeachtet. Ich habe immer noch diese Gesichter von gestern Abend, wie die einfach danach gucken, werde ich wertgeachtet? Für meine Leistung, für meinen Film, für meine Regiearbeit, für alles. Und viele konnten einfach ihre Tränen nicht verbergen. Das ist auch gut so. Das ist auch menschlich. Das ist in Ordnung. Aber wenn ich mal daran denke, dass ich von Gott aus wertgeachtet bin, dass er mir Sinn für mein Leben gibt und eine Ausrichtung für mein Leben, dass er meine Lebensleistung wertschätzt. Und nicht nur das, er sagt auch noch, egal Peter, was du gemacht hast, nur geleistet hast, du brauchst ja nicht so einen großen Kopf darüber zu machen. Ich habe eigentlich in meiner Gnade dir noch viel mehr zugedacht, weil du bist mein Kind und bist wertgeachtet. Und geschützt. Du bist wertvoll in meinen Augen. Völker habe ich für dich dahingegeben, sagt er zu dem Volk Israel. Sagt, um dich zu schützen, um dich einfach auch nach vorne zu bringen, um dich wert zu achten, sind andere Völker vernichtet worden. Und wenn ich diesen Bogen in das Neue Testament spanne, dann muss das für uns heute heißen, weil ich dich so wert achte, weil ich dich so lieb habe. Deswegen habe ich meinen Sohn für dich dahin gegeben. Die Strafe, die dir galt, habe ich ihm auferlegt. Und wenn wir heute das Abendmahl miteinander feiern, dann sollen wir einfach darauf achten. Meine Wertschätzung, meine Identität hängt ganz eng damit zusammen, dass ich einfach Jesus vor Augen habe und sage, du hast es mir geschenkt. Ich bin Erbe deiner Leistung, deiner Liebe. Deiner Wertschätzung. Und das führt mich dann auch zum sechsten Punkt. Wir sind geliebt. Nichts kann uns von der Liebe Gottes dann auch trennen. Und Paulus versucht im achten Kapitel alles aufzuzählen, was menschlich gesehen uns von dieser Liebe trennen könnte. Und das sind massive Bombenangriffe. Ja, ob das jetzt zum Beispiel die Drangsal ist, die Verzweiflung, die Verfolgung, die Christen immer wieder auszustehen haben, die wir in diesen Tagen ja sehr deutlich im Fernsehen immer wieder bekommen, wo Christen um ihres Glaubens willen, um ihrer Beziehung zu Gott willen verfolgt werden. Ob Hungersnot, Blöße oder Gefahr, auch selbst das Schwert. Nichts kann uns trennen von dieser Liebe Gottes. Denn ich bin überzeugt, schreibt er in Römer 8, Vers 38, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das können wir nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch den, der uns geliebt hat. Nur die Macht Christi verwandelt Bitterkeit in Süße, Schwachheit in Vollmacht, tragische Ereignisse in Siege und Leid in Segen. Wir haben überwunden, Vers 37. Wir haben einen Hypersieg, einen Übersieg, einen glorreichen Sieg. Dieses Wort, was hier steht, überwinden, bedeutet eigentlich einen Sieg, der phänomenal ist, siegreich, glorreich. Und das Wort wird hier auch nur hier benutzt, sonst überhaupt nicht im Neuen Testament. Und der Kaiser Leo III., schon ein christlicher Kaiser, der lebte von oder regierte von 717 bis 741, benutzte dieses Wort des Übersieges, des glorreichen Sieges, als eine Taktik, eine militärische Taktik. Und damit war das griechische Feuer gemeint, das seine Feinde abwehren sollte. Aber diesen Übersieg, diesen glorreichen Sieg, den haben wir nicht aus unserer eigenen Kraft und Leistung, sondern weil Christus für uns eingesprungen ist. Weil er die Grundlage gelegt hat. Weil er uns letzten Endes wertschätzt. Und das möchte ich damit auch zusammenfassen. Meine Identität in Gott, die liegt eigentlich darin, dass ich ein Kind Gottes bin. Dass ich Gottes Freund bin. Dass ich ein Erbe Gottes bin. Dass ich gesegnet bin mit allen geistlichen Segnungen. Dass ich wertvoll bin vor Gott. Und dass ich geliebt bin und mich nichts von dieser Liebe trennen kann. Amen.